herzlich willkommen zum Podcast Wir sprechen Deutsch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ich bin Adrian Plitzko, im Studio auch Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Melbourne Universität. Hallo Leo.
Hallo.
Das oder der oder die Leo, das, der, die Adrian. Also ich bin ein Mann, ich bin männlich, ich bin ein Er, so auch du, Leo. Aber das ist auch eine Eigenheit der deutschen Sprache. Gibt es auch in anderen natürlich, aber die deutsche Sprache hat es ziemlich ausgeprägt, der, die, das. Also drei verschiedene Formen, das Gendern sozusagen in der modernen Sprache. Brauchen wir das oder muss das weg? Das wollen wir heute klären.
Eine sehr gute Frage. Also ich meine, wie du gesagt hast, wir beide identifizieren uns als Männer und haben deswegen keine Probleme mit eher, nicht angesprochen, sondern wenn man über uns redet, sagt man eher, Adrian, er hat das gesagt, Leo, er hat das gesagt. Entsprechend gibt es viele Menschen, die sich als Frauen identifizieren und die eben dann entsprechend mit sie keine Probleme haben. Aber es gibt eben auch Menschen, es hat immer Menschen gegeben, die sich nicht unbedingt mit einem der traditionellen Geschlechter identifizieren wollen. Und die Frage ist, soll man höflich und freundlich sein solchen Menschen gegenüber, soll man sie mit einschließen in die Gesellschaft und versuchen, so über sie zu sprechen, wie sie das gerne hätten, oder sollen wir sagen, naja, du trägst eine Krawatte, also sage ich eher. Ja? Das ist im Prinzip das eine Problem. Das andere Problem ist natürlich, wie du gesagt hast, dass das Deutsche, anders als das Englische, durchgehend drei grammatische Geschlechter, drei grammatische Genera für Hauptwörter, für Nomina hat. Das Englische hat selbstverständlich auch Genera, aber im Prinzip nur für Menschen oder für Tiere oder Dinge, die menschenähnlich gesehen werden. Also ich kannte Leute, die haben ihr Auto sie genannt, also feminin über das Auto gesprochen. Es gibt Leute, die, ich erinnere mich, ich war in Healesville mit meinen Kindern vor vieler, vieler Zeit und da haben neben uns Australier, Anglo-Australier über die Eule gesprochen und es war immer he looks very tired, this owl. Also für mich war das sehr interessant. Oder es gibt eine wundervolle Kurzgeschichte von Catherine Mansfield über einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen und die Kurzgeschichte heißt Sun and Moon und das sind die Namen der beiden Kinder und für mich war es schwierig zu verstehen, dass Sun der Junge war und Moon das Mädchen, weil es im Deutschen natürlich der Mond und die Sonne heißt. Aber im Englischen scheint es eben, wie in vielen Sprachen, naturgegeben, dass wenn man den Mond personifiziert, dass das eine Frau ist.
Katze und Hund ist auch ein Beispiel. Ja. Die Katze ist immer weiblich, Hund ist immer männlich.
Das ist richtig, ja. Aber auch im Englischen hat man dann einen speziellen Ausdruck für männliche Katzen, ja, also Tomcat und oder Billy Goat für männliche Ziegen. Das heißt, die Idee ist schon auch, obwohl wir das nicht im Artikel haben im Englischen, dass Ziegen im Prinzip weiblich sind. Warum Katzen im Prinzip weiblich sind, habe ich keine Ahnung. Bei Ziegen ist es wahrscheinlich so, weil sie nützlicher sind, die weiblichen Ziegen, weil sie auch noch Milch geben, nicht nur Fleisch, für die menschliche Gesellschaft. Aber die Vorstellung, dass tatsächlich nicht menschliche oder nicht menschenähnliche Dinge entweder maskulin oder feminin oder neutral sein müssen, ist für englischsprachige schwierig, ja, weil die das einfach nicht haben. Dabei ist tatsächlich das Englische eher der Ausnahmefall in der Sprachfamilie, in der europäischen Sprachfamilie. Die meisten Mitglieder dieser Familie, zu denen natürlich das Englische und das Deutsche gehört, aber auch romanische Sprachen wie Französisch, Italienisch und so weiter, slawische Sprachen wie Russisch, Ukrainisch, das Albanische gehört dazu, das Griechische gehört dazu, aber auch Sprachen in Nordindien gehören dazu, zu den indoeuropäischen Sprachen oder in Pakistan. Die meisten dieser Sprachen haben tatsächlich mindestens zwei Genera, also mindestens maskulin und feminin oder gemeinsames Genus maskulin, feminin oder neutral, wie das zum Beispiel in manchen skandinavischen Sprachen ist. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum ist das so? Denn Sprachen sind ungeheuer ökonomisch. Also nichts, was eine Sprachgemeinschaft als überflüssig empfindet, irgendwann bleibt erhalten in einer Sprache. Das fällt einfach raus aus der Sprache. So wie eben zum Beispiel im Englischen der Unterschied zwischen thou und you, zwischen du und sie, irgendwann irrelevant geworden ist. Man hat das nicht mehr gebraucht, deswegen ist thou sozusagen vollkommen verschwunden. Im Deutschen ist die Anrede Fräulein so gut wie vollständig verschwunden. Ja, die überwiegende Mehrheit der deutschen Muttersprachler glaubt nicht, dass es relevant ist, in der Anrede von erwachsenen Frauen einen Unterschied zu machen, ob die Frau verheiratet ist oder nicht. Anders als in anderen Sprachen. Meine persönliche Theorie ist, dass das Genus im Deutschen wichtig ist, um unsere sehr komplexe deutsche Syntax auseinanderzuhalten, damit wir noch wissen, welcher Artikel zu welchem Nomen gehört, weil wir zwischen Artikel und Hauptwort, zwischen Artikel und Nomen jede Menge Adjektive und Nebensätze und ich weiß nicht was reintun können, was das Englische in dieser Form nicht kann. Das Englische ist syntaktisch nicht so flexibel wie das Deutsche. Aber das Deutsche braucht diese ganzen Kennzeichen. Das ist der Dativ feminin Singular. Deswegen gehört dieses Adjektiv zu diesem Nomen, auch wenn das Nomen zwei Zeilen weiter steht. Um diese syntaktische Komplexität verarbeiten zu können, glaube ich, benötigt das Deutsche das Genus gemeinsam mit anderen Kennzeichen wie eben Kasus, Fall und Numerus und so weiter. Das ist meine Theorie. Das heißt, das Genus ist nicht ursprünglich oder nicht primär Kennzeichen von Weiblichkeit oder Männlichkeit. Im 19. Jahrhundert haben deutsche Grammatiker versucht herauszufinden, was ist denn das Wesen eines männlichen Hauptwortes, was macht denn ein Hauptwort männlich. So funktioniert das nicht, sondern es geht tatsächlich um eine grammatische Kategorie unter anderen grammatischen Kategorien, die wichtig sind aus Gründen der Satzstellung, nicht aus Gründen der Semantik.
Das ist also die grammatikalische Seite. Das kann ich nachvollziehen, ja, dass es das braucht. Das ist ein Konstrukt, das sonst vielleicht zusammenkrachen könnte oder auf wackeligen Beinen steht und das plötzlich nicht mehr vorhanden ist. Aber jetzt vom sozialpolitischen Standpunkt aus gesehen, er und sie ist ja sehr umstritten, immer umstrittener in der deutschen Sprache. Nicht nur, überhaupt, in allen westlichen Weltsprachen. Wie kann man das hier regeln? Also es gibt ja viele Menschen, immer mehr Menschen, die nicht mehr als sie oder er angesprochen werden wollen, sondern als etwas anderes. Hat es Platz in der deutschen Sprache?
Ich denke, in den Sprachen der westlichen Welt begann das so in den 60er Jahren, begann das mit dem Englisch in Amerika. Zunächst ging es nicht um genusneutrale Ausdrücke oder um Leute, die sich als nicht binär identifizieren, sondern es ging um das Vorhandensein, das Sichtbarsein von Frauen in der Sprache. Im Deutschen ist das vor allem der Ausdruck, das Problem mit Berufsbezeichnungen. Dass Berufsbezeichnungen das herrscht, was man linguistisch generisches Maskulinum nennt. Das heißt, dass die unmarkierten, die normalen Berufsbezeichnungen männlich sind. Also der Polizist, der Soldat, der Redakteur und so weiter. Natürlich kann man im Deutschen bei den meisten ein In anhängen, aber das ist eben dann so eine Ableitung. Ja? Das ist also das Grundwort ist Redakteur, man kann selbstverständlich auch sagen Redakteurin. Ja? Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, wobei das in Deutschland natürlich inzwischen so ist, dass eine ganze Generation aufgewachsen ist, die ihre Eltern fragt, dürfen Männer eigentlich auch Bundeskanzlerin werden? aber das ist eben eine abgeleitete Form. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere generische Maskuline, wie zum Beispiel jeder. Auf jeder muss man referieren mit er. Also jeder, der das gesehen hat, nicht jeder, die das gesehen hat. Oder mancher. Ja? Oder eben Mann. Man sagt das so. Das ist wird natürlich anders geschrieben im Deutschen, aber es ist abgeleitet von dem Nomen Mann. Ja? Und im Englischen war es eben auch so, dass die generische Bezeichnung für human being man war. Ja? Also the proper science of mankind is man. Und das waren eben nicht nur die männlichen, sondern Human Beings generell. So begann das zunächst, dass eben Linguistinnen gesagt haben, Wieso sind Frauen eigentlich so unterrepräsentiert in der Sprache? Ist das möglicherweise eine Reflexion von gesellschaftlichen Verhältnissen, die durch die Sprache wiedergespiegelt wird? Und das Verhältnis zwischen Sprache und Gesellschaft ist geht in beide Richtungen natürlich. Also wenn sich die Gesellschaft ändert, ändert sich auch die Sprache. Und wenn sich die Sprache ändert, kann sich unter Umständen durch die Änderung der Sprache auch gesellschaftlich was ändern, jedenfalls im Bewusstsein. Es funktioniert nicht so einfach. Also nicht mal die Nazis haben es geschafft, die Sprache so hinzukriegen, dass die Lügen wahr wurden. Ja? Also Social Engineering durch Sprache ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber die Frage zunächst war, sollte die Sprache etwas sein, was für alle gerecht ist, ja? wo alle Teilhabe haben an der Sprache. Also zunächst waren es die Frauen. Und später kam das eben dazu, dann in der zweiten, dritten Generation der Genderlinguistik, dass es eben die Erkenntnis, dass es immer Leute gegeben hat, die eigentlich nicht sich identifizieren mit einem der beiden traditionellen sozialen Geschlechter. Und natürlich, inzwischen weiß man auch, biologisch ist es auch nicht so einfach, als ob es nur Männlein und Weiblein gäbe und so weiter. Das weiß man inzwischen. Und die Frage ist, soll das in der Sprache reflektiert werden oder nicht? Und nun kommen wir eben zu dem Problem, brauchen wir das oder kann das weg? Und dann kommt es darauf an, wen man fragt. Ja? Meine persönliche Einstellung als Linguist und als Mensch ist, warten wir es ab. Sprechen wir in 75, 100 Jahren nochmal drüber. Dann hat die Sprachgemeinschaft entschieden, ob wir das brauchen oder ob das weg kann. Ja, momentan ist das noch alles in der Diskussion. Es gibt Leute, die machen eben das Binnen-I, das große I in Sprachen, also Ministerin. Es gibt Leute, die machen Gender Gap, Gender Sternchen, die sagen, das ist inzwischen ein Streitfall zwischen den Feministinnen der alten Generation und der neuen Generation. Die alte Generation sagt, wir haben so um das Binnen-I gekämpft und die neue Generation sagt, ja, aber das ist dann eben nur binär, nur männlich und weiblich. Wo sind die anderen Leute? Sprache entwickelt sich langsam. Sprache entwickelt sich durch die Entwicklung der Mehrheit, der Leute, die sagen, das wollen wir so haben, das brauchen wir in der Sprache oder das wollen wir beibehalten oder das wollen wir ändern. Das ist kein bewusster Prozess, das ist ein Prozess, der oft begleitet ist von langen Diskussionen, wie zum Beispiel die Entwicklung des Standarddeutschen, das waren ja auch endlose Diskussionen, aber in welche Richtung eine Sprache sich entwickelt, kann man nicht vorhersagen. Historische Sprachwissenschaftler und Sprachwissenschaftlerinnen sprechen von der the invisible hand of change, die unsichtbare Hand des Sprachwandels. Man kann es also nicht vorhersagen. Ich finde die Diskussion wichtig und gut. Ich finde, jeder und jede sollte entscheiden, was ihm und ihr wichtig ist. Es ist im Deutschen zum Beispiel nicht einfach genderneutral zu formulieren, weil wir eben die Genera so wichtig brauchen für die Formulierung. Also wie im Englischen, dass wir einfach they sagen und im Singular, das funktioniert nicht. Denn sie ist das Pluralpronomen, aber gleichzeitig das feminine Pronomen im Deutschen. Also das funktioniert im Deutschen nicht. Aber jeder und jede muss selber entscheiden, ob ihm oder ihr wichtig ist, Leute mit einzubeziehen, die vielleicht sonst nicht repräsentiert wären und ob sie das als eine Art von sprachlicher Höflichkeit betrachten oder ob sie das als eine zu umständliche Formulierung, zu umständliche Sprache betrachten. Mein Problem ist gar nicht mit der Diskussion. Ich finde die Diskussion wichtig und notwendig und lebendig. Wenn wir über die Sprache reden, dann fasziniert mich das, dann freut mich das als Linguist, dass die Sprache etwas ist, was wir ernst nehmen, was uns bewegt, was uns auch umtreibt. Was ich gefährlich finde, ist, dass manche Leute Gendern auf die Tagesordnung getan haben, weil aus politischen Gründen. Und das gilt natürlich für verschiedene politische Richtungen, aber meine besondere Sorge ist die rechte und rechtsextreme politische Richtung, die sprachlich immer sehr traditionell war, die früher sehr, sehr stark gegen Fremdwörter gekämpft hat, gegen Anglizismen. Es gibt zum Beispiel in Deutschland den Verein Deutsche Sprache, der früher sehr, sehr stark gegen Anglizismus gekämpft hat und festgestellt hat und der eben Verbindungen hat mit ganz unsauberen rechtsundemokratischen Kräften. Und der früher eben sehr stark gegen die Anglizismen gekämpft hat und festgestellt hat, damit locke ich keinen Hund mehr in dem Ofen hervor. Und jetzt, vor ein paar Jahren, sind sie auf das Gendern gekommen und haben jetzt als Hauptkampfgebiet das Gendern und machen ungeheuer viel Propaganda drumherum. Also wie gesagt, es gibt ein paar Leute, die damit ihr Süpplein kochen, wo es nicht okay ist oder wo es ein bisschen problematisch ist. Die Diskussion ist interessant und gut und wir müssen einfach abwarten.
Bis dahin bleibt es weiterhin kompliziert. Ein kleines Beispiel: Mädchen ist weiblich, aber es ist das Mädchen, nicht die Mädchen.
Ja,
dann ist es dann schon wieder Mehrzahl.
Naja, einfach deswegen, weil das Wort ein Diminutiv ist und alle Diminutive im Deutschen auf Chen und Lein sind neutral. Natürlich einfach deswegen, weil das Grundwort im Deutschen nicht mehr verwendet wird, die Maid. Mädchen ist eigentlich Diminutiv von Maid und kein Mensch sagt mehr Maid, außerhalb der Neonazi-Bewegung nehme ich an.
Oder das Weib gibt es ja auch nicht mehr.
Das Weib gibt es noch. Ja. Und zwar interessanterweise, Frauen dürfen das sagen. Es gab eine österreichische Vereinigung, Online-Vereinigung, die hieß Cyberweiber. Die gibt es leider nicht mehr, aber fand ich ganz toll, den Namen. Und als meine liebe Ex-Frau, als die ihre Frauenabende gehabt hat, hat sie gesagt, ich gehe jetzt zum Weiberabend. Ich durfte das nicht sagen.
Okay.
Also das heißt, Wörter, die eigentlich negative Konnotationen haben, dürfen von der Gruppe, auf die sie angewendet wird, selber verwendet werden. Als Stolz. Ja, also heißt, Afroamerikaner dürfen das N-Wort verwenden für sich selber. Aber wenn es jemand anderes verwendet, ist es diskriminierend. Also das Weib gibt es doch.
Also eine organische Änderung im Laufe der Zeit. Also in der englischen Sprache zeichnet sich langsam ab. Also he, she, die neueste Version, die neutrale Version ist dann they, dass Leute mit they angesprochen werden wollen. Und ich glaube, es sieht so aus, als ob jetzt die englische Sprache sich dahin bewegt. Und dann irgendwann ist es ganz normal, dass man auch they sagt. Dann sind wir da beim Thema Rechtschreibereform. Die wurde uns aufgezwungen. War das richtig oder nicht? Das ist ein Thema für das nächste Mal. Weil, wie du sagst, du bist eher dafür, dass sich das organisch entwickelt, dass die Zeit eigentlich entscheiden soll, wie die Sprache sich verändern soll. Darum zum Thema Rechtschreibreform das nächste Mal. Und bis dahin sagen wir der, die, das. Und ich sage tschüss, Leo. Besten Dank. Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics German Studies Program an der Melbourne Universität. Tschüss.